Mann oder Frau, trans oder intersexuell, was für die meisten Menschen eine sehr private Angelegenheit ist, gilt nicht für Iman Khelif aus Algerien. Er oder sie hat bei Olympia in Paris eine Goldmedaille gewonnen, und zwar im Frauenboxen. Die Berliner Biologin Marie-Louise Vollbrecht findet das unfair, und sie glaubt außerdem, dass der Fall von, wie sie sagt, woke-queeren Ideologen politisch instrumentalisiert werde. Zu ihrem Telepolis-Artikel vom 19. und 20. August gab es rund 300 Kommentare, manche mit Daumen hoch, aber auch viele sehr kritische. Und deshalb will ich im Telepolis-Podcast bei der Autorin nachfragen. Schönen guten Tag, Marie-Louise Vollbrecht.
Guten Morgen.
Für Sie ist die Sache klar. Sie sagen, Iman Khelif sei ein Mann. Sie berufen sich dabei auf Tests durch die internationale Boxvereinigung IBA, bei denen angeblich XY-Chromosomen gefunden wurden. Aber die Frage ist, woher wissen Sie das so genau? Die Ergebnisse dieser Tests sind ja bislang nicht veröffentlicht worden.
Nein, und ich würde jetzt mich auch nicht hinstellen und sagen, mit 100%igkeit weiß ich das, aber ich kann ja durch eine gewisse ein Ausschlussverfahren, in dem ich halt einfach die Beweise oder die Hinweise, die einfach da sind, sortieren und mich fragen, was spricht eigentlich dafür, dass er eine Frau ist, was spricht eigentlich dafür, dass er ein Mann ist, wie wahrscheinlich ist das? Und da kann ich halt schon zu einem Urteil kommen und sagen, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass dieser Mensch männlich ist. Und ich habe ja auch geschrieben, ob er jetzt als Mann lebt, in Anführungszeichen, oder als Frau lebt, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Es geht mir einfach nur um die Biologie, und die ist eindeutig männlich. Und da braucht man jetzt, habe ich auch geschrieben, kein großes Wissen über Entwicklungsbiologie und diese sehr speziellen Störungen der Geschlechtsentwicklung, sondern das sieht man. Also man sieht es einfach, und das ist schon mal der erste sehr, sehr starke Hinweis.
Ja, aber da würde ich gleich gerne nochmal einhaken. Sie sagen ja, man bräuchte da nur Sekundenbruchteile und dann könne jeder unbewusst das Geschlecht seines Gegenübers erkennen an Bewegung, Körperbau, Proportion, Gesicht und so weiter. Aber gerade dagegen regt sich im Forum heftiger Widerstand. Und meine Frage ist, ist es denn wirklich immer so einfach? Sind Sie noch nie männlich wirkenden Frauen und weiblich wirkenden Männern begegnet?
Jetzt müssen wir ein bisschen sortieren. Also natürlich bin ich schon maskulinen Frauen begegnet und femininen Männern, aber ich habe noch nie bewusst darüber nachgedacht, ob mein Gegenüber jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Und ich glaube, wenn die meisten Menschen in sich gehen, dann werden sie auch sehen, dass diese Erfahrungen, die sie gemacht haben, nicht sind, dass wir durch die Gegend laufen und uns bei jedem Menschen bewusst fragen, was für ein Geschlecht er hat, sondern das ist einfach etwas, was wir intuitiv wissen. Der Stand der Forschung, das ist ein ziemlich weites Feld, weil es ist Neurobiologie, es ist Wahrnehmungspsychologie, es wird da sehr heftig debattiert, was quasi inhärent vielleicht genetisch angeboren ist und was quasi erworben wird im Laufe der Zeit. Aber wir wissen, dass die Erkennung, es ist ja eine Kategorisierung, Mann, Frau, dass das schon in Babys, die 6 Monate alt sind, in vielen Fällen Babys, die 3 Monate alt sind, die können schon diese Kategorisierung vollziehen, dass sie einfach, wenn sie ein Gesicht sehen, das einordnen können in männlich oder weiblich, und je nachdem reagieren sie anders. Also das ist eine so starke, frühe Fähigkeit, die wir haben. Andererseits, nachdem das gesagt wurde, weil das ist der Normalfall, ist es halt tatsächlich so, und ich versuche mir vielleicht so zu erklären, dass es da so viel Aggression gibt. Es gibt tatsächlich ein paar, ich will es jetzt nicht Störungen nennen, aber es gibt ein paar Abweichungen. Zum Beispiel Menschen, die im Autismus-Spektrum sind, oder es gibt andere Menschen, die andere, zum Beispiel psychische Erkrankungen haben. Da ist das, diese Wahrnehmung, Gesichtswahrnehmung ist einfach gestört. Es kann dann die Emotionen betreffen, aber es kann halt auch einfach diese Clues betreffen, die Menschen normalerweise unbewusst nutzen, ja, um Gesichter zu kategorisieren. Und tatsächlich schneiden Männer in diesen Tests auch schlechter ab als Frauen. Also es gibt ja auch Gesichtsblindheit, das haben wir halt sehr viel mehr in Männern. Und ich erkläre mir halt diese Reaktion, die, glaube ich, diese aggressive Reaktion, die häufig kommt, wenn ich sage, man erkennt das Geschlecht allein schon am Gesicht, daran, dass das vielleicht ja, Männer sind, die die Erfahrung machen, dass sie das Geschlecht ihres Gegenübers nicht so einfach einschätzen können. Ich habe selten eine Frau erlebt, die da so vehement dagegen argumentiert.
Aber ist das jetzt wirklich wissenschaftliche Einschätzung genug, was Sie gerade beschreiben, um dann auch ganz konkret festlegen zu können, dieser Athlet oder diese Athletin tritt zu Recht im Männer- oder im Frauenwettbewerb an? Da geht es ja um ganz konkrete Entscheidungen, die getroffen werden müssen und nicht um Interpretationen.
Nein, aber es ging ja nur darum, wie ich dazu komme, und das ist halt einfach ein sehr, sehr starker Hinweis. Also erstmal nur den Menschen zu sehen und zu sagen, oh, dieser Mensch sieht männlich aus. Und dann natürlich nicht nur, ich bin jetzt auch kein Fan davon, Fotos zu nehmen und irgendwie Linien drauf zu zeichnen und zu versuchen, in den Falten einer Hose irgendwas nachweisen zu können. Aber wenn ich einen Boxkampf ansehe, dann habe ich ja nicht nur ein Gesicht oder ich habe nicht nur eine Bewegung, sondern ich habe alles. Und ich sehe tatsächlich diesen Menschen neben Frauen und neben Männern. Also ich habe auch noch die kontextuelle Einordnung. Und das ist halt etwas, das selbst wenn ich jetzt nicht bewusst darüber nachdenke, dass es einfach unbewusst dazu führt, dass es eine Dissonanz gibt zwischen dem, wenn mir jemand sagt, das ist eine Frau, und dem, was ich wahrnehme. Ich kann das natürlich ignorieren, aber sobald ich halt hinschaue, und das tut man, weil es gab diese Kontroverse vorher, dass dann Leute besonders hinschauen, dann ist es, glaube ich, auch sehr einfach, es zu sehen.
Aber nochmal zurück zu meiner Eingangsfrage, wo es um XY-Chromosomen ging. Das ist ja doch eine ganz zentrale Frage, ob es dann sich um einen Mann oder um eine Frau handelt. Und das haben Sie ja auch ausführlich beschrieben. Und da sagen Sie ja, da gibt es dann am Ende auch keine Debatte. Das Problem ist eben nur, das sind personenbezogene Daten. Und wenn die betroffene Person sagt, das soll nicht in die Öffentlichkeit gehen, dann geht es auch nicht in die Öffentlichkeit. Also muss da weiter spekuliert werden. Aber andererseits schreiben Sie in Ihrem Artikel auch, es gibt zumindest ein seltenes Syndrom, wo die Dinge doch sich ein bisschen verwischen. Menschen mit XY-Chromosom, die dennoch verweiblicht werden können, schreiben Sie. Also ist da nicht doch irgendeine Grauzone?
Nein, und das ist, ich finde das sehr schwierig, das herunterzubrechen und zu erklären. Ich versuche das jetzt einfach mal. Wir sind männlich oder weiblich durch X und Y bzw. XX-Chromosome. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir deswegen männlich oder weiblich sind, weil wir die haben, sondern natürlich, weil die eine gewisse Funktion haben. Das Ding ist halt, wenn wir ein Embryo haben oder ein wenige Tage alten Embryo, dann ist quasi alles bipotenzial angelegt. Also obwohl der Embryo eigentlich vom Moment der Zeugung vielleicht männlich ist, kann es halt einfach sein, dass diese Mechanismen, ja, die dazu führen, dass sich aus diesem Embryo ein Junge bildet, dass die so stark gestört werden, dass einfach sich der Embryo entwickelt, als hätte er nur ein X-Chromosom. Und Menschen, die nur ein X-Chromosom haben, die sind weiblich, oder wir nennen die Turner-Frauen. Und das ist halt wirklich der Grenzfall, wo man halt wirklich sagt, ja, da ist ein Mensch, der hat ein XY-Chromosom, aber die Funktion des Y-Chromosoms kommt halt nicht zum Tragen. Also es ist egal, ob man das jetzt im Karyogramm nachweisen kann, weil das, was damit assoziiert ist, ja, funktioniert nicht. Und deswegen ist der Embryo dann, nimmt den weiblichen Entwicklungsweg. Aber auch das hat halt einfach Implikationen, das hat Auswirkungen auf die Physiologie, auf den Körper. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, wie ich auch beschrieben habe, dass es sich hierbei um das Swire-Syndrom handelt.
Gut, also das ist jetzt doch eine sehr wissenschaftliche Debatte. Für Nicht-Fachleute ist das auch ziemlich kompliziert. Aber es gibt ja noch ein paar ganz praktische Fragen, auf die ich noch zu sprechen kommen möchte. Heftig diskutiert wurde im Forum nämlich auch über die Frage der Fairness im Sport. Da sagen Sie ja, im Fall Khelif sei es unfair zugegangen. Die Gegnerin hätten keine echte Chance gehabt. Aber nun kommt das Argument, Fairness sei ja überhaupt so eine Sache. Jeder Mensch habe doch sehr unterschiedliche körperliche Voraussetzungen und damit Chancen auf den Erfolg. Also wie gerecht sind denn Sportwettkämpfe überhaupt, wo es doch diese gravierenden Unterschiede gibt? Der eine ist groß, der andere klein, der andere dick, der andere dünn.
Naja, aber Fairness ist, wir lassen jetzt keinen 40-jährigen Mann gegen einen 8-jährigen antreten. Ja, das ist auf jeden Fall unfair, sondern wir schauen schon, dass wir beim Boxen Gewichtsklassen haben, weil wir dann davon ausgehen, dass Männer, die ungefähr vielleicht dieselbe Größe haben oder dasselbe Alter oder dasselbe Gewicht, dass sie ungefähr in ihren Eigenschaften ungefähr gleich sind. Also es kann natürlich immer sein, dass jemand einen leichten Vorteil hat. Das wird ja auch immer angeführt, so was ist, wenn dann beim Schwimmen die Hände einfach ein bisschen länger sind, dann hat dieser Mensch ja einen genetischen Vorteil. Ist das dann fair? Ja, weil es in der Variation liegt, sagen wir mal, der männlichen Physis. Aber genauso wie wir sagen würden, wir lassen jetzt keinen 8-Jährigen gegen einen 40-Jährigen antreten oder wir lassen jetzt nicht einen 30 Kilogramm Mann gegen einen 100 Kilogramm Mann antreten. So ist es halt auch, wenn wir Männer und Frauen gegeneinander antreten lassen, oder männliche und weibliche Menschen, weil die unterscheiden sich ja nicht jetzt nur irgendwie in einem Faktum, wo der Mann der Frau etwas überlegen ist, sondern es sind einfach sehr, 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 sehr viele verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass dieser Kampf von vornherein ja unausgeglichen ist und unfair. Man hat nicht dieselben Voraussetzungen.
Es gibt jetzt einen Vorschlag im Forum, der lautet, da soll man doch bei Wettkämpfen neben Männern und Frauen eine dritte Kategorie einführen für trans- oder intersexuelle Menschen. Was halten Sie davon?
Ja, hätte ich gar kein Problem damit. Also da würde ich dann auch nochmal unterscheiden zwischen Transsexuellen und Intersexuellen, je nachdem. Aber warum nicht? Also warum sollte man nicht einfach eine dritte Kategorie machen?
Warum Unterschiede zwischen Trans- und Intersexuellen?
Weil also die Regeln ja inzwischen so sind, was Transsexuelle betrifft, dass sie natürlich trotzdem immer noch eher vielleicht sogar in den männlichen Performance-Bereich fallen. Die Frage wäre dann auch, wie fair wäre es, ein Mann, der eine Intersex-Diagnose hat und dadurch eine fehlende Vermännlichung, also sie ist ja trotzdem immer noch unter dem, was dann vielleicht ein durchschnittlicher Mann hat, und den anzutreten zu lassen gegen einen Mann, der einen Überschuss an Testosteron hat und vielleicht sich erst vor kurzem als trans geoutet hat. Also das wären dann auch nochmal Implikationen, wo man da überlegen muss, wie man Fairness herstellen kann, aber warum keine dritte Kategorie?
Nun geht es ja im Fall Khelif nicht nur um Fairness beim Sport, sondern es geht auch um selbstbestimmtes Leben, um respektvollen Umgang mit der eigenen Sexualität. Khelif selber sieht sich als Frau, will als solche anerkannt werden. Sie sprechen in Ihrem Telepolis-Beitrag konsequent von ihm statt von ihr. Das kann als Diskriminierung aufgefasst und auch bestraft werden. Wie stehen Sie dazu?
Für mich war es wichtig, das so zu schreiben, weil der Moment, wo wir anfangen, aus Nettigkeit die Wahrheit quasi ein bisschen zu verbiegen, und ich meine, ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn er sie vor mir stände, ihn so anzusprechen, wie er das gerne möchte. Aber für eine Sportdebatte, wo es um Körper geht, wo es um Fairness geht, verwischen wir von Anfang an die Grenzen, wenn wir von der Boxerin reden und der Frau und der Cis-Frau, dann ist für einen Laien, der dieses Thema nicht überblickt, überhaupt nicht klar, wo jetzt das Problem ist an dieser Frau im Vergleich zu den anderen Frauen. Und mir ging es um die körperlichen Gegebenheiten, die Unfairness, und deswegen habe ich einfach konsequent von ihm als Mann gesprochen. Und ich glaube, dadurch wirkt der Text auch einfach anders.
Ja, aber gerade da gibt's viel Widerspruch. Da sagen viele oder schreiben viele, das sei gegen die Menschenwürde. Es gab übrigens kürzlich ein Gerichtsurteil, da ging es um das Nachrichtenportal News. Da wurde eine transidente Frau als er bezeichnet und da hat das Landgericht Frankfurt am Main entschieden, das sei ein Angriff auf die Menschenwürde. Also wenn man die biologischen Dinge beschreibt, das kann ich ja nachvollziehen. Da sagen Sie sind der Meinung, das ist also ein Mann, da muss man eher sagen. Aber Sie haben das konsequent durchgezogen über beide Artikel. Kompromiss. Ist das wirklich gut, nicht wenigstens anzudeuten, dass man bei der Frage der Persönlichkeitsrechte eingeht auf die betreffende Person?
Wenn es darum geht, über Frauen zu reden, dann habe ich ein sehr starkes Problem damit, einen männlichen Menschen als eine Frau zu bezeichnen. Und dann müssten wir halt überhaupt die Frage klären, was ist denn jetzt einfach eine Frau und als Frau zu leben? Und ich tue mich da wirklich schwer mit. Es hat nichts damit zu tun, wie ich privat mit dieser Frage umgehe, aber ich bin nicht dafür zu lügen. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Beleidigung ist, einen Mann zu nennen. Ich meine, das weiß er selbst. Und ich halte auch das Urteil für falsch.
Sie argumentieren ja im Fall Khelif auch damit, dass die Rechte der Gegnerinnen verletzt worden seien, deren Gesundheit auf dem Spiel gestanden habe. Man hat das ja in den Boxkämpfen auch gesehen. Die haben keine Chance gehabt praktisch. Und Sie sind ja auch jemand, der Sie selbst als Feministin bezeichnet. Sie treten stark für Frauenrechte ein. Das andere ist aber die Frage der sexuellen Selbstbestimmung, das Recht auf Anderssein. Kann man das aus Ihrer Sicht vernünftig irgendwie zusammenbringen oder sind das Gegensätze?
Ich glaube nicht, dass das Gegensätze sind, aber die Frage ist halt, wie man das aushandelt und was für Kompromisse es gibt. Und wenn es halt tatsächlich um Bereiche geht wie den Sport, wo es halt um den Körper geht und nicht um Identifikation oder was jetzt jemand denkt, was er gerne sei, und dieser Mensch hat ja bewusst, ist in einem Frauenkampf angetreten mit einer Geschichte, wo er Frauen verletzt hat im Ring, mit einer Geschichte, dass er selbst weiß, dass er männlich ist und einen Vorteil hat. Und die Frage ist, warum muss ich denn in dieser Diskussion immer, warum kann ich nur in die Diskussion gehen, wenn ich irgendwie immer Mitleid habe und immer die Gefühle dieses Menschen über die Gesundheit und die Gefahr und auch die Scham und die Schande, die Frauen erleben, warum muss ich das immer gleich werten? Also warum kann ich nicht sagen, ich für meinen Teil konzentriere mich jetzt einfach erstmal darauf, was das eigentlich für die Frauen bedeutet. Ob ich ja trotzdem Mitleid habe mit den Menschen und wie ich den privat anreden würde, ist für mich eine andere Sache. Aber ich finde halt, dass es halt irgendwie nur darum geht, wie sich jetzt Kelly fühlt, aber nicht darum geht, was halt eigentlich die Auswirkungen auf andere sind. Und das finde ich dann tatsächlich wieder sexistisch.
Frau Vorbrecht, Sie sind Doktorandin an der Berliner Humboldt-Universität und Sie mischen sich schon seit geraumer Zeit in diese ziemlich aufgeheizte Gender-Debatte ein. Da gab es sogar schon einen Rechtsstreit mit der Unileitung. Die hatte sich von Ihnen distanziert. Sie haben diesen Rechtsstreit gewonnen. Trotzdem meine Frage, können Sie frei und ungehindert Ihre Ansichten als Wissenschaftlerin vertreten?
Ich glaube, das wäre Thema für ein ganz anderes Gespräch.
Aber die Frage steht ja trotzdem, Sie haben auch ganz freimütig jetzt wieder Ihre Meinung dargelegt. Also das ist möglich. Sie sind ja nach wie vor an der Humboldt-Uni beschäftigt. Vielleicht beschreiben Sie einfach mal, ist das schwierig für Sie im Umgang auch mit den Studierenden, mit Kollegen? Wie erleben Sie das? Gibt es eine offene Atmosphäre, wo man sich dieser Debatte freimütig stellen kann?
Ich kann so viel sagen, dass sich die Menschen, die vielleicht ein bisschen die Vorgänge an der Humboldt-Universität verfolgen, die können sich ja vielleicht einfach selbst vorstellen, wie das so ist, dort zu interagieren. Und ich glaube, mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen.
Okay, dann akzeptiere ich das so. Ganz herzlichen Dank, Frau Vollbrecht, für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank.